kennt auch das Podium, wenn ich das so sagen darf, aber ich stelle es gerne vor mit ganz, ganz, ganz großer Freude, Christoph Marthaler. Ich habe einiges erlebt mit dem Christoph. Wirklich, wir haben einiges erlebt zusammen. Die letzte Inszenierung liegt eine Zeit lang her. Das war 2011. Das war eine ganz unvergessliche Janacek-Inszenierung, die Sache Makropoulos mit einem unfassbar großartigen Bühnenbild von Anna Fiebrock. Das hat sich ziemlich eingebrannt bei vielen Menschen, diese Inszenierung. Es gab eine Inszenierung von Christoph, die ich hinreißend fand. Die fand 2007 statt, auf der Perna-Insel. Ein sehr merkwürdiger Titel. Das Stück hieß Sauser aus Italien. Sauser, oder? Sage ich das richtig? Sauser? Sauser. Sauser. Sauser auch, ja. Sauser. Und das war ein, das kann man sagen, das war eine ziemlich abgefahrene Geschichte über ein Nachdenken über einen Komponisten, der mir sehr wichtig war, damals und heute auch noch ist, Giacinto Scelsi. Das war etwas, was man ein Projekt nennt möglicherweise. Und ich war ein bisschen in Panik, weil der Titel nicht feststand. Und irgendwie braucht man doch manchmal Titel, um Dinge kommunizieren zu können. Und der Christoph und ich, wir haben uns in Basel getroffen und es war im, naja, so Spätsommer, nicht? Und wir waren in einer Kneipe und plötzlich war der Titel da, weil es waren so überall so, wie bei uns, der Sturm oder sowas, überall waren so kleine Kärtchen auf den Tischen und da stand Sauser, Sauser aus Italien drauf. Und der Christoph, das ist der Titel. Das war sozusagen ein Objet trouvé. Das war sehr schön, das war sehr charmant, diesen Titel dann zu haben. Keiner hat genau gewusst, was das eigentlich bedeutet, aber es bedeutet alles, was mit der Figur von Scelsi zusammenhängen könnte oder tatsächlich zusammenhängt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, Christoph. Anna Fiebrock ist eine der ganz großen Bühnengestalterinnen der letzten Jahrzehnte, hat dann wirklich eine Ästhetik geschaffen, die aus dem Theater nicht mehr wegzudenken ist. Ingo Metzmacher, unser Freund hier seit vielen, vielen Jahren, Ingo Metzmacher, der so viel und so Entscheidendes zu den Festspielen beigetragen hat. Ich denke nur an, ach, ich brauche das alles gar nicht zu erwähnen, von Luigi Nono über Konzerte, über es ist wirklich eine allumfassende, großartige Tätigkeit, die Ingo Metzmacher hier in den letzten Jahren gehabt hat und der uns ganz viele, viele Dinge geschenkt hat. Ich habe mich wirklich gefreut, dir, Ingo, den Falstaff anzubieten. Ich muss den Menschen manchmal etwas anbieten. Und ich habe so großes Vertrauen in, auch so, ich habe jetzt noch keine Orchesterproben gehört, aber ich habe so großes Vertrauen, weil Ingo einer der intelligenten Dirigenten ist. Das kann man kann von vielen Dirigenten sagen, dass sie wirklich sehr viel können. Die Frage der Intelligenz, ja, die kann man auch stellen. Beim Ingo muss man sie gar nicht stellen, weil er ist einfach einer der tollsten Dirigenten, die wir haben. Und das Repertoire, jetzt kommt ein Interview in der Presse, war die wirklich ziemlich erstaunliche Frage. Glauben Sie, dass Ingo Metzmacher für Verdi ein guter Dirigent ist? Also ein guter Dirigent. Und meine Antwort war, warum sollte das nicht sein? Hat irgendjemand ein Problem damit, dass er kein Italiener ist? Und im Umkehrschluss müsste man Mozart ausschließlich Österreichern überlassen und Sviatoslav Richter dürfte kein Schubert spielen. Also das sind schon ziemlich, ziemlich enge Weltsichten. Ingo wird sie mit Leichtigkeit neutralisieren. Und Malte ist wirklich ein bemerkenswerter Dramaturg. Ist, glaube ich, nicht wegzudenken von eurer Seite. Alles, ja. Ein ganz, ganz wesentlicher Mitarbeiter und da habe ich ja auch sehr viele, sehr unvergessliche Produktionen gesehen von diesem Trio, Christoph, Anna und Malte. Und Malte ist allein deshalb mir schon so sympathisch, weil dieser Name so schön ist und weil er mit einem Buch zu tun hat, das ich über alles liebe, Malte Lauritz-Brigger. Also das war jetzt Unsinn. Habt einen schönen Vormittag, alles Liebe und ich freue mich auf euch.
Vielen Dank. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und wir gehen gleich in Medias Res. Wir sprechen heute über die neue Produktion von Falstaff, wie alle hier wissen. Und das ist eine der drei Shakespeare-Opern von Giuseppe Verdi und noch dazu seine letzte Oper. und auch seine zweite, einzige komische Oper. Die erste war ein mäßiger Erfolg. Und ich möchte jetzt gleich mit der Musik beginnen. Eine Frage an Sie, Herr Metzmacher. Wir haben schon gehört, Verdi Debüt. Wie geht es Ihnen denn mit der intensiven Beschäftigung mit dieser Musik, mit Verdis Musik?
Na, mir geht es sehr gut. Also mir geht es beständig besser, kann ich nur sagen. Ich habe allerdings schon viel Verdi dirigiert, falls man sich das fragt hier. Und aber nicht den Falstaff, das gebe ich offen zu, aber das macht ja nichts. Regisseure machen ja auch die Stücke immer zum ersten Mal, ne? Wie? Nee, mir geht es sehr gut. Ich entdecke ständig neue Sachen und es ist ja eine Fundgrube, ja, also an großartigen Ideen. Und ich bin da gerade dabei, aufgefordert worden, so einen kleinen Text zu schreiben fürs Programmheft. Und dann habe ich irgendwie, fiel mir der Satz ein, dass Verdi eigentlich bei aller Planung auf der einen Seite, also was zum Beispiel vier Männer, vier Frauen, dann die zwei Diener und so, das hat er sich, glaube ich, alles schon überlegt, drei Akte, jeweils zwei Bilder und so. Also ich glaube, er hatte schon ein ganz klares Gerüst und hat, glaube ich, die Fuge auch zuerst geschrieben. Das behaupte ich jetzt mal. Aber während er sozusagen am Text, am Libretto entlang komponiert, ist er irgendwie immer gespeist von diesen tollkühnen Ritter, um den es ja eigentlich geht. Falstaff sagt in irgendeiner Szene mit Alice, sagt er, man muss sozusagen den Moment genießen und die Möglichkeiten, wenn sie sich bieten, auch sofort ergreifen. Und ich finde, ich kann mir so vorstellen, dass Verdi alle Möglichkeiten, die ihm so im Kopf waren als Komponist, immer sofort ergriffen hat, wissend, was so die große Form ist. Aber im Kleinen hat er ständig irgendwie reagiert auf seine eigene Lust am Komponieren. Und man darf ja nicht vergessen, dass er das Stück eigentlich für sich geschrieben hat. Und er hat ja sogar gesagt, er hätte weder an irgendein Theater noch an irgendeinen Sänger oder eine Sängerin gedacht. Und am liebsten hätte er gehabt, dass das bei ihm zu Hause in St. Agatha aufgeführt wird. Also er hatte nie den Druck, für irgendeine Sängerin oder einen Sänger, der schon engagiert war, eine große Arie zu schreiben oder irgendwas. Das hatte er alles nicht. Er hat das einfach für sich selbst, weil ihm das so Spaß gemacht hat und weil ihm, glaube ich, auch der Falstaff, dieser anarchische Mensch, der sozusagen seinen Launen nachgibt und wie ich schon gesagt habe, sozusagen speist sich die Musik, glaube ich, eigentlich die ganze Zeit aus dem Geist dieses Falstaff.
Jetzt haben Sie die Figur des Falstaff schon angesprochen. Der hat ja auch andere inspiriert, nicht nur Verdi, sondern eine ganz wichtige Rolle spielt in Ihrer Inszenierung, Herr Marthaler, die Verfilmung von Orson Welles, des Falstaff. Können Sie mal erzählen, wie Sie, ich meine, Sie haben sich natürlich mit Falstaff beschäftigt, kennen den Film, aber wie kam es zu diesem Zusammenschluss?
Ja, das müsste ich vielleicht, gebe ich auch gerne nachher weiter. Ich wollte nur noch mal was jetzt für die noch ansetzen. Also ich glaube, dass bei dieser Oper die Musik das weitaus Beste und Interessanteste ist eigentlich. Denn wenn man jetzt über die Handlung spricht, ja, Komödie, ich glaube, es ist auch gar keine Komödie. In dem heutigen Sinn auch eigentlich nicht. Ne? Und es gibt ja Heinrich IV., da kommt Falstaff vor, Shakespeare. Ne? Das ist es eigentlich. Dann hat die Königin Elisabeth, wollte dann eine Komödie. Und ich weiß nicht, ob Shakespeare Geld brauchte oder nicht. Er hat dann die lustigen Weiber von Windsor geschrieben. Und das ist die Basis für diese Oper. Und wenn man bedenkt, eine Oper, die Geschichte, die ist ja so banal und auch völlig absurd. Gefällt mir natürlich. Aber da stimmt ja überhaupt nichts eigentlich. Ich meine, ein edler Mann, der kein Geld hat und zwei Briefe schreibt an zwei Damen, angesehene Damen, um Liebesbriefe, um an sie ranzukommen, um dann ans Geld ihrer Ehemänner ranzukommen und doch davon ausgehen müsste, dass diese beiden Damen sich kennen und sich dann irgendwann die Briefe vorlesen und. Wenn man das alles so weiterverfolgt in der Handlung, was da abläuft, dann ist es doch so, dass hier eigentlich in einer sehr elitären Gesellschaft Menschen sind, die sich sehr langweilen und nicht genau wissen, was sie tun sollen und sich da Geschichten
erfinden, aufbauen, die, alles, was da läuft, hat ganz viel auch mit sowas zu tun. Für mich, muss ich einfach mal sagen. Und aufgrund dessen kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Damit muss man auch, wenn man nur der Handlung direkt folgt, dann ist das für unsere heutige Komödienvorstellungen, glaube ich, langweilig. Aber die Musik, die erzählt unglaublich viel und die ist großartig, das ist ganz klar. Jetzt, ja, was macht man als Regisseur? ich habe mir einfach gesagt, ja, das habe ich mir übrigens nicht eben zuerst gesagt. Da kam, glaube ich, Anna und Malte dazu, dass wir noch einen Regisseur brauchen. Und das ist das ganz Tolle ist, es gibt ja den Film von Orson Welles, also ein Falstaff-Film, und es gibt noch andere Filme, das gebe ich gleich das Wort gerne weiter, und Orson Welles, der Falstaff gespielt hat, der ja auch irgendwie äußerlich eine gewisse Falstaff-Figur ist, ne? Der ist bei uns in irgendeiner Weise auf der Bühne, das ist ein Schauspieler, Marc Bodnar, der ist der Regisseur auf der Bühne, ne? Der entlastet mich da ganz gewaltig da oben. Aber jetzt gebe ich gleich mal ein bisschen weiter.
Frau Fiebrock, wenn man ein bisschen weiter geht jetzt, es gibt einen Regisseur, eine eingeführte Person auf der Bühne. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Doppelspiel. Also wir haben, so viel darf ich verraten, ein Filmsetting, ein Filmstudio, und hier wird gedreht und es gibt die Personen aber auch im echten Leben. Was heißt das für Sie als Kostüm- und Bühnenbildnerin, weil ja jede Figur sozusagen mehrere Rollen spielt?
Ja, das ich noch mal kurz zu den Filmen. Also natürlich guckt man sich den Falstaff-Film an, einfach in der Vorbereitung, und dann kommt man ja auch drauf, dann gibt es so Sachen, wo der Welles in der Show sich schminkt als Falstaff und sagt, der Shakespeare wäre das erste Werbestück gewesen für Sherry und so. Also er hat ja auch mal viel Werbung gemacht. Und dann kommt man eben, da gibt es jetzt diesen Film Other Side of the Wind, und überhaupt gibt es jetzt sehr viele Versuche, ist ja im Prinzip nach seinem ersten Erfolg Citizen Kane gescheitert und hat nie mehr so weit, war als Genie, und hat dann eigentlich immer nur Pech gehabt und ist alles schiefgegangen. Und dieser Film Other Side of the Wind war dann letztendlich auch, der eben nie fertig wurde, der ist jetzt fertiggestellt worden irgendwie, der war eigentlich die Inspiration für das Bühnenbild, also das Filmset. Und in dem Filmset gibt es halt auch die Kneipe, sagen wir mal so, die kann man auf- und abbauen, je nachdem, wie viel man da braucht davon. Und dann gab es natürlich auch den Versuch, dass man sagt, jeder hat ein Kostüm sozusagen als Filmschauspieler oder ja, Darsteller in dem Film und dann noch eins für Windsor. Und aber das hat mit der Zeit hat sich das so gezeigt, dass das zeigt man zum Beispiel jetzt extrem, oder wo man es erkennen kann, ist bei Dolph und Pistola, weil die immer mal gefilmt werden, da ziehen sie wieder die anderen Mützen auf. So, es gibt so Ansätze, wo man das erkennt. Aber und wir haben auch immer gedacht, wenn wir da so einen Kleiderständer haben, dann können die mal als Feen sich verkleiden und ganz kurz und dann wieder das Kostüm ausziehen. So, das war so ein bisschen unser Joker, dass wir sagen, da müssen wir nicht diese ganzen Sachen alle ausstatten. So. Aber das ist jetzt im Grunde nicht so streng geworden am Schluss. Also ich glaube, wenn man bei jedem Darsteller immer überlegt, ist das jetzt der Private oder ist das jetzt der Filmschauspieler, müssten sich die ganze Zeit nur umziehen. Also insofern ist das jetzt eigentlich so ein Spiel damit.
Eine Frage an Malte Ubenhoff. Wenn wir jetzt diese beiden Filme also im Hintergrund dieses Stücks haben, heißt das, dass das Publikum die Filme auch gesehen haben muss oder erschließt sich das dann von selbst?
Also das hoffe ich doch sehr, dass sich das von selbst erschließt. Diese Filme sind wesentlich für uns eine Inspiration. Und man muss vielleicht noch mal kurz ergänzend sagen, diesen Film, den du erwähnt hast, The Other Side of the Wind, das ist ein Film von Orson Welles über einen Filmregisseur, der versucht, sein Comeback zu inszenieren. Also der versucht, einen Film zu filmen. Und das heißt, das ist eine Art Backstage-Geschichte, die Orson Welles gefilmt hat. Ein Film über einen Filmregisseur. Und insofern, ich glaube, was uns interessiert an diesen Referenzen, diesen Orson Welles-Referenzen ist der Umstand, dass des Inszenierens und der Vielschichtigkeit von Inszenierung. Weil diese Falstaff, also wenn man das Libretto als solches betrachtet, ist da ja schon eine Vielheit an Inszenierungsformen enthalten. Jeder inszeniert jeden auf böswilligste oder auch naivste Weise, je nachdem, wie man das so sieht. Und ich glaube, das hat uns interessiert, diesen Umstand noch zu potenzieren. Und der wird potenziert in dem Moment, wo man nicht nur die Geschichte zeigt, sondern noch jemanden, der versucht, diese Geschichte zu fassen zu kriegen in einem Film. Und jetzt, während wir proben und so, da ist ja häufiger meine Kamera auf der Bühne, die Teile dieser Inszenierung auffängt. Ich versuche ganz oft mir vorzustellen, wie dieser Film jetzt aussehen würde, wenn man sich den später anguckt. Das hoffe ich, dass das Publikum das auch tun wird. Das dürfte einer der merkwürdigsten Filme sein, die man je gesehen hat.
Ja, nur nochmal ergänzend, es ist ja wirklich so, dass in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Oper, sich ja ständig Leute gegenseitig inszenieren und auch sich selber ständig inszenieren. Also das ist permanent, das ist ja eigentlich fast schon die Handlung sozusagen. Und das ist wesentlich, das ist für mich, also das ist auch toll, wie die Sänger das umsetzen, wie die Sänger damit umgehen und das verstehen, muss ich sagen. Für mich ist ja die Arbeit immer so, ich kann nicht kommen mit einem fertigen Konzept, ich muss die Leute kennen. Und ich habe ja hier zwei Sänger gekannt, alle anderen nicht. Also ich muss sie kennenlernen. Also gegenseitiges Kennenlernen, weil sie entwickeln ja eigentlich ihre Figuren. Das ist bei mir so. Und das ist ganz wesentlich. Und das zusammen mit dem Spiel, dass sie sich auch noch gegenseitig inszenieren dann, das ist eine sehr verlockende Arbeit, muss ich sagen. Wie immer das wird. Mir wäre es zwar lieber, das Ganze tatsächlich in Santa Gata oder Busetto aufzuführen, so im Kleinen, aber jetzt sind wir halt in Salzburg, im großen Festspielhaus. Mal schauen, wie sich das überträgt auf das Festspielpublikum, das werden wir mal sehen.
Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass, weil das Missverständnis könnte aufkommen, wir zeigen zwar Situationen in einem Filmset, aber wir zeigen nie irgendeine Projektion. Also es wird nie irgendwas von dem, was gefilmt wird, gezeigt. Das ist wirklich das Spiel, überlassen wir produktiv dem Publikum oder, und uns selbst.
Oder eben vielen anderen Regisseuren, die hauptsächlich das machen.
Und besser. Besser als ich, ja.
Vielleicht noch ergänzend, auch dieses Filmsetting wird ja auch dargestellt von einer Filmcrew. Da haben Sie auch sehr viele Statisten engagiert, die auch ständig sozusagen diese Filmcrew darstellen mit allen verschiedenen Rollen, die dazugehören. Frau Fiebrock vielleicht.
Ja, also das war uns eigentlich klar von vornherein, dass wir, wenn wir das machen, wir brauchen halt, wir haben uns einfach so einen Stab zusammengedacht, Script Girl, Kamerafrau haben wir, Kulissenschieber, Tonmann, Tonfrau, sowas alles. Also wir haben am Anfang einfach zusammengerechnet, was bräuchte man, und dann haben wir die danach ausgesucht. Und vielleicht noch, dass es keinen Film gibt, also es wird schwer hantiert mit Kameras, aber es wird natürlich nicht wirklich aufgezeichnet, sondern es ist eigentlich so eine sehr, man weiß auch nie, ob die nur proben, das Film, das, was demnächst gefilmt wird. Und es gibt aber auch noch einen Projektionsraum, wo man sozusagen sieht, wie welche den Film anschauen. Also wir sehen sozusagen den Beam dieses Filmes, aber den Film sehen wir nicht.
Okay. Vielleicht, möchten Sie noch ergänzen?
Ja, nein, es ist die Geschichte, wenn man die sieht, wenn man das Libretto anschaut, wenn man es liest, da ist ja schon unglaublich viel Verwirrung. Also das wirklich dann zu folgen, ist schon ganz schwer. Gibt es zum Teil. Es gibt auch diese wahnsinnigen Musiken, also da, wo die Handlung sehr wichtig wird, singen alle die Handlung ineinander. Ne? Also diese wunderbaren Nonette und diese Ensembles, das ist phänomenal. Das lässt sich aber gar nicht übertiteln, ne? Weil das ist alles ineinander. Also es ist sehr schwierig, dem zu folgen. Und jetzt kann man versuchen, das möglichst so, dass man es besser versteht, zu machen. Ich entscheide mich natürlich viel lieber dazu, das noch wirrer, noch verrückter zu machen, als dass man vielleicht noch in Anführungszeichen weniger versteht. Vielleicht versteht man dann doch noch mehr, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht wissen. Das ist ein Arbeitsprozess.
Das steht dann eigentlich auch in direktem Gegensatz vielleicht auch zu dieser Textverständlichkeit, die eigentlich von Verdi impliziert wird, oder?
In diesem Falle nun gar nicht, weil ich meine, wenn man einen Nonett schreibt, in dem jede Sängerin, das sind 4 Frauen und 5 Männer, einen wirklich verschiedenen Text singt, kann man nicht ernsthaft davon ausgehen, dass irgendjemand was versteht. Das ist nicht gemeint, sondern das ist fast instrumental gedacht. Also die Sprache wird ja auch sehr, wie soll ich sagen, phonetisch, also die wird als Artikulationsmittel eingesetzt bei den Sängern. Also es ist ja auch im letzten Pizzica, 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 Rutzola, Rutzola, diese ganzen Stellen. Das ist ja nicht, damit man jetzt versteht, Pizzica, Pizzica, sondern das hat ja mehr. Und die Streicher Pizzica, spielen ja tatsächlich Pizzicato auch in dem Moment. Also das ist ein Effekt, den Verdi einsetzt. Ich meine, es gibt ja große Ensembles in der Opernliteratur, wo auch Lohengrin, denke ich zum Beispiel, ja, die sind, wo auch jeder einen anderen Text singt. Das sind halt so Momente des Innehaltens, aber ich glaube, in diesem Fall ist es noch irgendwie, die lösen sich auf, ja, die lösen sich auf, die einzelnen Personen im Kontext, und man kann natürlich nachlesen bei jedem, was er jetzt sagt, das hat auch immer Sinn in Bezug auf diese Person, aber verstehen kann man das nicht wirklich. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, dass Christoph und ich, dass ja am Schluss die Fuge steht, und das ist ja ein Rätsel, bleibt ja irgendwie ein Rätsel, warum Verdi am Schluss von diesem Stück eine Fuge schreibt. Aber im Endeffekt, da ist der Text ein bisschen klarer, weil er sehr viel kürzer ist und alle den gleichen Text mehr oder minder singen zur gleichen Zeit. Aber da ist es ja so, dass sich wirklich die einzelnen Personen auflösen, ja, in diesem Konstrukt einer Fuge. Die existieren dann plötzlich nicht mehr. Also die Erlösung, also die Schluss, weiß nicht, wie man das nennen soll, der Schluss von diesem Stück besteht darin, dass die Personen eigentlich als einzelne Personen nicht mehr vorkommen, sondern sie sind nur noch Träger von Fugenthema und Begleitungsthema und so.
Ja, die Schlussszene,
das ist schon spannend, finde ich.
Die Schlussszene hat ja überhaupt eine besondere Bedeutung, die ist ja eigentlich ein bisschen, also anders als alles andere. Haben Sie da schon eine Idee, wie Sie das lösen werden, Frau Fiebrock? Sie müssen nicht.
Warum ich jetzt?
Auch Sie. Nein,
wir
natürlich.
Wir sind ja noch mittendrin und wir haben es sozusagen einmal wie angespielt, oder? Aber das kann ich jetzt echt noch nicht
sagen. Wir müssen noch nicht alles verraten. Das soll ja, können ruhig noch Rätsel sein.
Nein, es gibt eher so, dass es im dritten Akt sich dieses Filmstudio noch öffnet, dann gibt es noch ein anderes Filmstudio oder so. Es wird eigentlich noch konfuser vielleicht, sagen wir mal so, aber mehr kann ich nicht sagen.
Ja, ich glaube, es ist so Musik, dass es auch etwas sehr Statisches ist, für mich. Ja? Weil die Musik lebt, muss da, das ist das Leben. Und es ist, wie du sagst, eben, es ist eine Auflösung der Figuren. Und da ist die Musik unglaublich klar. Ich meine, es ist doch ganz grandios, dass Verdi eine solche Fuge geschrieben hat. Das ist wirklich nicht, das hat man nicht erwartet, würde ich mal sagen. Ne? Und das ist wesentlich, das ist ganz toll. Ja.
Ja, er hat überhaupt diese letzte seiner Opern, war ja auch eigentlich auch ein Schritt in einen neuen Stil, was eigentlich auch ungewöhnlich ist im Alter von 80 Jahren. Herr Metzmacher, möchten Sie vielleicht noch ein bisschen was erzählen über die Musik oder vielleicht wie es auch danach
dann? Ich will nur sagen, ich habe das jetzt nicht historisch nachgeprüft, aber ich bin ganz sicher, dass der Verdi, also erstmal muss man sagen, Verdi hat sich mit dem Schreiben von Fugen vergnügt. Zum Beispiel hat er ja auch im Senat gesessen und hat immer, wenn ein Kollege irgendwas Prägnantes gesagt hat, hat er darauf irgendwie ein Fugenthema geschrieben, angeblich. Ja. So. Das hat er so zu Hause gemacht. Er hat ja nur wirklich genug geschrieben. Er wollte ja eigentlich nicht mehr. Und dann kam Boito mit dieser Idee. Und er hatte ja nur einmal eine Komödie geschrieben, das haben Sie vorhin gesagt, war eigentlich ein Reinfall, ganz am Anfang. Und Boito hat versucht, ihn zu überzeugen von dieser Sache. Und ich bin ganz sicher, dass der Verdi, dass ihm eingefallen ist, dass er das ganze Stück mit einer Fuge aufhört. Und das war für ihn der Kick, überhaupt das Stück zu schreiben. Weil er wusste einfach genau, wo es hingeht. Und man kann es auch, also meiner Ansicht nach kann man es auch nachweisen, weil nämlich das Fugenthema ist ein dreitaktiges Thema. Also normalerweise sind die Perioden immer viertaktig in dem Stück oder oft jedenfalls. Das Fugenthema ist dreitaktig. Und der Anfang der Oper ist auch eine dreitaktige Periode. Und interessanterweise beginnen beide auf dem zweiten Schlag. Also man würde ja immer denken, dass eine Musik auf der 1 beginnt. Ist aber nicht so, sondern beginnt auf der 2. Das heißt schon, dass es sozusagen gegen die Regel ist. Ja? Und das Fugenthema beginnt auch auf der 2 und in dem zweiten und dritten Takt moduliert es von C-Dur, was die Tonart dieses Stückes ist, kann man auch noch drüber reden, nach G-Dur. Und das ist auch am Anfang so. Also wir haben den Versuch gemacht, draußen auf der Probebühne, ein Kollege hat den Anfang gespielt und ich habe da drauf das Fugenthema oben gespielt. Funktioniert wunderbar. Ne? Ihr habt es gehört. Es funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass Verdi von hinten angefangen hat. Also er hat es zumindest im Kopf gehabt, ja. Diese Fuge. Insofern, ich werde auch, deshalb habe ich mich sehr früh zu entschlossen, die allererste Bühnenorchesterprobe mit der Fuge beginnen, ja. Weil ich das, da will ich einen Punkt machen und sagen, da geht das Stück hin, ja. Weil das muss man auch gut proben, die muss natürlich gut kommen am Schluss. Aber ich glaube, dass die Fuge entscheidend ist für das ganze Stück. Das ist das Ziel und gleichzeitig auch irgendwie der Nukleus von allem.
Nein, nur nochmal, das Ganze ist ja angeblich eine Komödie. Ne? Und ich glaube, also es gibt ja keine Komödie, die eigentlich mit einem Happy End endet, oder? Also finde ich. Es gibt keine Happy Ends in Komödien. Das ist eine Behauptung, ne? Sage ich. Und wenn, dann sind sie sehr fragwürdig. Das ist aber immer schwierig, wie endet man eine Komödie? Und wir haben schon zum Beispiel Was ihr wollt oder so in eine völlige Statik gebracht. Der Text ganz neutral, plötzlich wird das so. Und das ist das Geniale hier bei dieser Komödie, eben diese Fuge, die wirklich ganz klar endet. Text, ja, alles ist eigentlich gut, aber da ist eine wahnsinnige Musik, ne? Die ist offen. Wie du sagst, hat sich alles aufgelöst und jetzt steht diese grandiose Musik. Das gefällt mir natürlich äußerst. Ja.
Malte Ubenauf, ganz kurz auch für Sie, also die Frage, das Ende, das ist ja irgendwie ganz, ganz besonders wichtig noch in dieser Oper, alles führt darauf hin, die Musik, die auch wirklich dieses Ziel vor Augen hat, die Geschichte ist ja hier in dieser Version immer wieder aufgebrochen, hat verschiedenste Ebenen. Gibt es auch so eine Art Grundaussage, die ihr so im Kopf habt, also mit, auch weil so viele Regisseure jetzt hier am Werk sind, wer zieht die Fäden? Gibt es da etwas, was euch im Hinterkopf präsent war?
Kann es, glaube ich, nicht geben, weil so viele verschiedene Akteure an diesem Abend so unterschiedliche Ziele und Gedanken verfolgen, vermute ich mal, dass jeder zum Schluss, also man kann das Auflösung nennen oder so innere Implosion, irgend sowas passiert da, dass die Leute so nach innen explodieren, weil man, es ist ja schon interessant, wenn man sich überlegt, was diese Oper an Beschleunigung zu bieten hat. Also du hast gerade nochmal gesagt, die heißt eigentlich Lyrische Komödie, ist der Untertitel. Das verwundert fast, weil die lyrischen Momente sind doch sehr rar gesät an diesem Abend. Es gibt ja kaum Haltepunkte. Im Grunde fühlt sich das Ganze von Anfang an, das klingt jetzt merkwürdig, aber das fühlt sich an wie so ein Stummfilm, wie so ein leicht beschleunigter Stummfilm, wo irgendwas in den Tempi etwas überschreitet, was man normalerweise vielleicht noch so zu fassen bekommt. In diesem Fall hat man immer das Gefühl, man ist wie hinterher. Und diese Beschleunigung, die hört ja 2 Stunden lang fast nicht auf. Und dieser Beschleunigung setzen wir, glaube ich, an diesem Abend, ohne das jetzt genauer beschreiben zu wollen, setzen wir schon so ein paar Kontrapunkte entgegen, die auch mit einzelnen Figuren zu tun haben. Und das ist vielleicht etwas, worauf man noch ganz kurz zu sprechen kommen könnte, weil uns das eben beschäftigt für diesen Abend. Wir haben ja beschrieben, dass es diesen Regisseur geben wird auf der Bühne, im weitesten Sinne so eine Art Orson Welles-Figur. Und da es den gibt, gibt es auch plötzlich eigentlich eine Art Falstaff-Wiedergänger. Also es gibt eigentlich wie so eine gedoppelte Falstaff-Figur. Und das könnte interessant werden, im Verlauf des Abends zu beobachten, wie diese beiden Figuren sich möglicherweise auch beschleunigungstechnisch unterschiedlich zueinander verhalten und an ganz unterschiedlichen Punkten enden. Aber diese Verdopplung der Falstaff-Figur durch den Regisseur auf der Bühne, der den Regisseur der Intrige inszeniert und vielleicht später umgekehrt, das sind interessante Prozesse, glaube ich, die uns interessieren.
Ja, ich finde es sehr interessant, dass er sagt, diese Beschleunigung, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also der einzig ruhige Moment in dem ganzen Stück, wirklich ruhige Moment, kommt am Anfang vom dritten Akt, zweites Bild, mit der eigentlich auch einzigen oder ersten großen Arie des Abends von Fenton und dem Horn, was aus der Ferne bläst. Und der ganze Text ist ja darüber, dass man singt durch die Luft zu jemand anders und dass der Klang dann wieder zurückkommt. Also es ist auch ein musikalisches Thema eigentlich, über das da gesungen wird. Und das ist eine ganz ungeheuerliche Musik, auch danach dann die Nymphen und die Arie der Nanetta, so eine Art Arie mit Chorbegleitung. Das sind so die einzigen Ruhepunkte eigentlich und die einzigen Momente, wo dich Verdi sozusagen erlaubt hat, ja, lyrisch zu werden, oder? Also wenn ich das jetzt so überblicke. Und das ist schon, und das wird alles vorbereitet in dem ersten Bild vom dritten Akt, wo am Schluss alle von der Bühne verschwinden und die Musik wird immer leiser und plötzlich ist sie weg. Und dann kommt, also er bereitet das unglaublich, das ist ein genialer Übergang für mich. Also wir haben ja, wollte ich auch noch sagen, wir haben ja keinen wirklich Szenenwechsel auf der Bühne, also es ist ja nicht Vorhang, erstes Bild, Vorhang, zweites Bild, sondern wir können in dieser sehr offenen Situation, wo halt das Filmstudio umgebaut wird, können wir immer ziemlich direkt anschließen, also innerhalb der Akte. Ja. Das finde ich auch interessant, weil die Tonarten so interessant sind. Das Stück ist ja eigentlich in C-Dur, so die weiße Tonart. Es fängt in C-Dur an, es hört in C-Dur auf und auch diese große Tohuwabohu da am Ende vom zweiten Akt hört auch in C-Dur auf. Wenn die Damen auftreten, ist immer G-Dur. Ja? Aber das ist so wie in diesem berühmten Klavierkonzert von Mozart. Also wenn man ein Stück in C-Dur schreibt, kann man in alle Tonarten gehen. Ja, es ist besonders reizvoll sogar, das zu tun. Also Verdi bewegt sich auch durch alle Tonarten in dem Stück. Aber C-Dur ist sozusagen doch das sehr Dominante. Und C-Dur ist ja sozusagen, man könnte sagen, da liegen die Sachen, da liegt die Welt liegt einfach klar da, so wie sie ist, ja, ohne Vorzeichen, sagen wir mal so. Und es ist eigentlich die Tonart von Falstaff, der immer die Wahrheit, also der immer davon redet, was wirklich ist. Also das finde ich. Ich glaube, dass Verdi in anderen Opern sehr oft die Tonarten gewählt hat, weil er an den Spitzenton des Tenors oder der Sopran am Ende denken musste. A, da oben, das hat sehr oft die Tonarten beeinflusst, in denen er die Arien geschrieben hat. In diesem Stück, glaube ich, musste auch das er gar nicht tun, sondern er hat, C-Dur ist ja auch die Tonart der Meistersinger. Also das ist irgendwie, glaube ich, wichtig. Ich glaube, dass für Komponisten Tonarten wahnsinnig wichtig sind. Ja, das haben wir heute so ein bisschen verlernt. Es gibt übrigens eine ganz kurze Stelle, habe ich jetzt erst entdeckt, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie Beckmesser zitiert wird. Ich sage sie dir noch heute.
Frau Fiebrock, möchten Sie noch ein bisschen über das Bühnenbild erzählen? Wir haben ja schon gehört, es sind verschiedene Räume, es sind verschiedene Filmsettings. Wie steht das jetzt in direktem Zusammenhang auch mit der Geschichte?
Ja, also eigentlich mag man das Bühnenbild vorher gar nicht so beschreiben und erklären, aber ich habe ja gesehen auf der Website, bei der Bauprobe wurde ja das schon alles gefilmt, obwohl inzwischen gibt es ein viel schöneres Modell noch. Also ich meine, es ist halt wirklich die Herausforderung und das macht natürlich auch Spaß, ist, dass die Bühne 28 Meter breit ist, so. Und das war so ein bisschen wie beim Akropolis auch. Also mir geht es dann so, dass ich mir dann überlege, das ist so eine Art Triptychon, da komme ich dann halt immer drauf, oder nicht immer, jetzt die beiden Male, da ist was ähnlich mit der Einteilung und in der Mitte ist natürlich diese Kneipe und dadurch, dass es gefilmt werden kann, kann man dann auch so alte, ich habe halt wirklich so in Wien in der Glasfabrik auch noch, oder aus dem Fundus, so wirklich alte, fast so Renaissance-Möbel, die würde man heute gar nicht auf die Bühne stellen wollen, wenn man nicht sagt, das ist jetzt in einem Filmset, dann geht das, dann kann man die auch wieder wegtragen und so. Und insofern ist es eigentlich halt, es gibt halt wirklich diesen Pub Und das andere ist eigentlich eher so eine Art Cinecittà oder Hollywood. Also das, der Orson Welles hat ja in Other Side of the Wind immer, hatte immer zu wenig Geld, hat er dann immer gedreht, wenn gerade kein Film gedreht wurde, in den verlassenen Studios so von MGM oder so. Und deswegen hat es so ein bisschen, weil das irgendwie dann man den Unterschied gut erkennt, ist das Filmstudio eher so ein bisschen wie Kalifornien, sagen wir mal so. Orson Welles hat ja auch gemeint, falls da wäre eine erste Flower-Kinder. So. Naja, also auf jeden Fall, da gibt es einen schönen Unterschied dann eigentlich zwischen Windsor, wo dann eben wirklich so ein bisschen, wir nennen das Balmoral-Style in den Kostümen, das ist, da kann man auch den Unterschied besser erkennen. Also so, darum ist es ein bisschen zwischen einem kalifornischen, sagen wir mal so, großen Outdoor-Atelier und eben dieser, hauptsächlich dieser Kneipe. Und dann gibt es noch ein Riesentor und das hat nochmal ein Riesentor, wo es nochmal in andere Studios geht. Also das macht natürlich einfach auch Spaß, so eine Riesenbühne auszunutzen.
Und es hat einen Pool, ne?
Und einen Pool, ja. Das wollte ich jetzt nicht
ja. Ja, ich meine, es gibt auch Elemente, wo man denkt, gehört jetzt das zu Falstaff oder nicht? Das kann ja auch sein, dass es von ganz anderen Filmen da noch was steht, ne? Also man weiß nicht, ob alles für Falstaff in diesem Filmstudio ist oder ob da noch Elemente von anderen Filmen da sind. Und das ist verlockend.
Wenn wir jetzt auch noch mal zur Schlussfuge zurückkommen, ist ja dieser ganz berühmte Satz, alles in der Welt ist Posse. Welche Bedeutung hat dieser Satz auch für Sie, Herr Marthaler, in dieser ganzen Inszenierung?
Die Bedeutung ist, dass alles in der Welt Posse ist.
Also Sie unterschreiben das?
Das unterschreibe ich, ja. Ja. Ich habe ja auch, ich muss mal schauen, wie das dann zusammenpasst. Ich habe ja mit Krzysztof Walinkowski haben wir uns ja entschieden, die Übertitelung auszutauschen. Ne? Ja, zwei Verdi-Opern. Ne?
Hervorragende Idee.
Trotzdem, wenn ich noch mal was sagen darf, der tollste Moment in der ganzen Fuge ist ja, wenn sie abbricht. Und dann kommt so eine Stille und dann singt der Falstaff Tutigabati. Ich finde das so toll, ja, weil da guckt man so einen Moment in so einen Abgrund rein, dauert nicht lange. Ich habe dem Jerry Finley, dieser wunderbare Sänger, fantastischer Sänger. Ich habe ihm gesagt, er soll singen, wenn er glaubt, dass er jetzt singen kann. Also den Einsatz gebe ich ihm nicht. Sondern, weil das ist so ein unglaublicher Moment, ja, finde ich, in der Musik, wenn sie abreißt, diese berühmte Tronca, die es immer gibt bei Verdi, so wo so abgeschnitten wird, der Klang. Und dann plötzlich fällt man da so, es dauert nicht lange. Dann erholt es sich gleich wieder und dann ist Schluss mit der Oper. Aber ich finde das so wichtig. Und es gibt noch ein paar andere Momente in dem Stück, wo man das Gefühl hat, jetzt wird der Falstaff richtig ernst. Also ich finde auch in seinem Monolog über die Ehre, ja, wo er da schreibt Verdi ganz klar mit voller Stimme, wenn er sagt, er kann dir die Ehre irgendwie einen Finger oder einen Fuß oder was auch immer ersetzen. Nein, 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 sagt er immer nein. Und dann kommt später die Stelle, da steht mezza voce, also leise, selbe Motiv in der Musik, und dann sagt er, ja, hilft die Ehre den Toten oder vielleicht den Lebenden? Ist auch so ein Moment, wo man so, wo es plötzlich ganz ernst wird, finde ich jedenfalls. Was meinst du, Christoph?
Ja, sehr wesentlich, da gibt es viele solche Momente, und ich meine, eines ist schon mal klar, Falstaff ist bei uns, ich glaube auch sonst, nicht einfach, wie der oft gezeigt wird, ein unglaublich fetter Mensch, der da immer rumhampelt und ich weiß nicht was und sich da aufspielt. Das ist er nicht einfach, wirklich nicht. Außerdem gibt es da so viele unkorrekte Dinge, Formulierungen, ich weiß nicht, wie man die übertitelt, ne? Dass er ein Fettsack, dem das Fett da rammt sich über den Bauch runterläuft. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf oder so. Ne? Gut, das interessiert uns einfach nicht. Ne? Es ist auch eine ganz andere Figur. wirklich eine andere Figur, wie du das schon angedeutet hast. Das ist, der ist ernster als das, was die Leute sich so vorstellen. Von einem Hampelmann, der da rumpfeift und irgendwelche doofen Briefe schreibt. Nee, nee. Vielleicht weiß er ja ganz genau, was er da schreibt und an wen und was er auslöst, ne? Damit überhaupt diese Komödie, ist sie eine, stattfinden kann. Ne?
Jetzt wurde bereits ja einer der Sänger erwähnt. Ich würde Sie vielleicht auch jetzt noch ein bisschen fragen oder bitten. Sie haben gesagt, Sie haben nicht alle gekannt vorher. Es waren einige dabei, mit denen Sie das erste Mal zusammenarbeiten. Wie ist es jetzt angelaufen, die Probenphase? Wie haben Sie sich jetzt schon kennengelernt? Und wie empfinden Sie die Zusammenarbeit?
Ich empfinde die Zusammenarbeit sehr schön, weil sich, und das ist nicht selbstverständlich, weil sich alle einfach darauf einlassen, auf so eine Arbeitsweise, die ja nicht ganz üblich ist. Wie gesagt, ich komme nicht und sage, du kommst da rein, du machst das, so und so, sondern es ist eine Entwicklung, eine gemeinsame. Und da muss man sich daran gewöhnen. Am Anfang dauert das länger, denkt man, ja, wann wird denn da was draus oder so. Und es ist toll, wie die damit darauf eingestiegen sind, dass das eine Einheit wird. Und das ist auf einem guten Weg. Also es ist eine Freude, muss ich sagen. Ja, ja.
Sehr fein. Dann bleibt mir, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken. Sie haben eine sehr, sehr intensive Probenzeit jetzt. Sie werden auch uns dann bald verlassen und gleich wieder zum Probenort fahren. Und es geht weiter. Und wir freuen uns schon alle sehr auf die Premiere am 12. August. Also wir sind quasi noch mittendrin. Und danke für diese Einblicke, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass man vorab schon so teilhaben lässt an seinen Überlegungen, an der Arbeit. Danke sehr.